ist ja eigentlich fast alles. Irgendwie, das ist, was heißt fast alles? Jetzt natürlich nicht künstlerisch gesehen, aber wenn man mit jemandem eine Zeit lang zusammenarbeitet, über so eine lange Zeit, über so einen langen Zeitraum, muss man sich eben halt natürlich auf den anderen verlassen können. Irgendwie auch andere Dinge eben halt akzeptieren können. Weil sonst kannst du zu zweit über so einen langen Zeitraum nicht arbeiten, zusammenarbeiten. Irgendwie gerade dann, wenn so zwei Charaktere wie wir aufeinandertreffen. Ich glaube schon, dass wir in gewissem Maße beide irgendwie Dickköpfe sind. Und dann muss man sich eben halt auch mal zurückstellen können. So, weil wir haben so eine interne Abmachung unter uns, dass wenn eine Sache einem nicht gefällt, das in jemand nicht gemacht wird und dann auch nicht großartig nachgefragt wird.
Also sei denn, jeder von uns hat ein Vetorecht. Das heißt, wenn irgendwas passiert, was einem von uns gegen Strich geht, dann sagt er Stopp und dann wird gestoppt. Und egal, was es ist und um was es geht. Und das hat uns in der Zusammenarbeit sehr geholfen. Und jetzt, was Loyalität jetzt zum Beispiel dem Label gegenüber angeht, das war für uns eigentlich nie, es gab für uns eigentlich nie eine Frage, was Labelwechsel oder sowas angeht. Wir haben mit dem Label jetzt schon seit über 10 Jahren zusammengearbeitet und da wechselt man nicht einfach nur, weil sich irgendjemand anders anbietet. Das ist so ein bisschen auch Familie mittlerweile und die wechselt man ja auch nicht nur, weil sich irgendjemand anders dann irgendwie anbietet oder sowas. Und das war für uns auch nie die Frage. Also wenn es keinen zwingenden Grund gibt, wird es nicht passieren. Rein technisch sind wir das, weil wir sind bei einem Independent-Label, sind dementsprechend auch eine Independent-Band, aber es ist gut, es hat sich jetzt mittlerweile so herausgestellt, dass Leute Independence als Musikrichtung verstehen, was es ja nicht ist, es ist ja eigentlich nur eine Vertriebsform. Und also rein technisch sind wir eine Independent-Band, bei einem Independent-Label, sogar bei einem Independent-Vertrieb, also stimmt alles, es ist alles Independent. Also das ist, doch, ist es so.
Das ist so.
Das Comeback der 80er ist furchtbar. So wie jedes Comeback, jeder Zeit, die es irgendwann mal gab, weil irgendwie ist es doch Blödsinn oder was? Ich meine, hatten wir doch alle schon.
Wir hatten es ja auch schon 1991 prognostiziert bekommen, dass wir mit der Sparrow-Single eben halt in diesen Trend reinrutschen werden und dadurch eben halt einen riesen Erfolg haben werden. Also dieses Comeback ist eigentlich seit 1991 eben halt heraufbeschworen worden. Man hat sich damals schon gefragt, ist das jetzt ein bisschen früh und dann war es irgendwie ein bisschen spät, ist eigentlich schon permanent da gewesen. So. Was mich persönlich nur schockiert hat, ist eben halt, was da so als Comeback jetzt gefeiert worden ist so in den letzten Jahren. Ich habe die 80er eigentlich viel ästhetischer gesehen gehabt. So. Also es gab ja auch durchaus Sachen, die waren vielleicht kommerziell nicht so erfolgreich, die irgendwie wirklich schon so eine gewisse Ästhetik hatten, also wirklich auch einen Bruch mit den 70ern irgendwie darstellten. Aber man heute so einige Aufnahmen sieht, was dann so erfolgreich war und diese schrecklichen Jacken und Hosen und Farben so, und dachte ich auch mal nur, da bin ich aufgewachsen zu der Zeit.
Das war ja auch so, dass die Sachen, die waren ja damals auch schon scheiße. Deswegen,
ja, klar,
hat man sich ja auch eben anders gegeben, anders angezogen und deswegen habe ich angefangen, schwarz zu tragen und sowas, weil mir das damals schon gegen Strich ging, weil ich das furchtbar fand und auch die Musik, die es damals gab, an vielen Stellen furchtbar. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da kennen wir doch alle die gewissen Duos und Trios, die es da so gab.
Twins.
Und die meinte ich nur gerade nicht. Ich dachte da eher an so eine deutsche Sache, egal. Und die...
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Du weißt, was ich meine, genau. Und das ist so, natürlich fand ich das auch damals schon furchtbar. Und natürlich finde ich es ganz besonders entsetzlich, wenn dann genau die Sachen, die auch damals schon so schrecklich waren, jetzt auch gerade dann rausgekramt werden, um dann das Revival zu werden.
Ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie bei meiner Familie gestanden und gesagt, irgendwie, ich möchte jetzt Musiker werden und ich werde die Bühnen dieser Welt erobern. Ich brauche Unterstützung, gib mir mal.
Ich glaube, da wären wir auch gnadenlos ausgelacht worden, ja, wie jeder in der gleichen Situation.
Gib mir mal so und so viel Geld, ich brauche irgendwie 5000 Mark Startkapital. Das war ja irgendwie ungefähr umgerechnet damals eine Rhythmusmaschine und zwei Synthesizer, so maximal. Und sowas nicht, aber ich habe eben halt das Geld, was eben halt so reingekommen ist, dort dafür irgendwie erstmals dann irgendwie aufgewendet.
Also mir wurde immer gesagt, ja, mach, was dir Spaß macht. So, und solange du dein Auskommen hast, für das du allerdings selber sorgen musst, ist das völlig in Ordnung, unterstützen Sie das auch. Das
erste Konzert 87
war
in der Werkstatt 3 und wer uns damals gesehen hätte im Oktober, ich glaube, das ist auch irgendwie auch 10-jähriges.
Nee. Der hätte uns mit Recht prophezeit, dass wir
nichts aus das
sang- und klanglos untergehen werden, ja, es war so, es war die Hölle.
Also
dieses
Konzert
war eine Katastrophe.
Also eins haben wir daraus gelernt, weitermachen.
Irgendwie. Ja,
das ist so eine Sache, irgendwie halt, wir haben uns dadurch nicht irgendwie beirren lassen. Das zweite Konzert, das wir dann noch in dem Jahr gegeben hatten, lief dann auch wesentlich besser.
Das war eine ähnliche Katastrophe, aber nee, dann ging es immer besser.
Das sind ja 10 Schmelze.
Das war die 10 Schmelze. Ja,
das,
ja.
Das war besser. Das war schon wesentlich besser. Aber auf jeden Fall haben die Geräte mitgemacht. Irgendwie
der, ah ja, gut, okay. Ja,
es
okay.
War wieder nicht ganz so feucht in dem Raum. Und es war wirklich so, dass diese blöden analogen Kisten wirklich nicht das gemacht haben, was sie machen sollten. Also auch wirklich jedes Gerät ist ausgefallen.
Man muss vielleicht mal erklären. Also bei unserem allerersten Konzert sind Was eigentlich gar nicht passieren darf und auch besser nicht nie passiert, sämtliche Sintis hatten Fehlfunktionen, aber nicht so, dass sie ausgefallen sind, sondern so ganz merkwürdige. Einige haben plötzlich ständig einen Bänder drin gehabt. Das ist so eine Funktion in einem Synthesizer, dass man den Ton, den er spielt, um einen Halbton runter oder rauf oder runter tonen kann. Wenn das Gerät selbstständig macht, nach dem Zufallsprinzip, dann klingt es alles sehr merkwürdig, was dann da rauskommt. Und wenn das dann drei Geräte gleichzeitig machen, dann ist es sehr strange. Und wir haben auch plötzlich eine ganz andere Musik gespielt.
Es fanden aber trotzdem einige gut irgendwie.
Trotzdem dazu zu singen. Und es war mehr oder weniger, es war ein ziemlicher Lacherfolg. Obwohl einige Leute danach zu uns kamen und meinten, also die letzten Stücke, die waren ja nun besonders toll. Und wir dachten, okay, gut, ja.
Ich dachte jetzt, oh Gott, man kann eigentlich machen, was man will. Die Leute finden es gut oder was? Irgendwie, das war schon ein bisschen merkwürdig. Das Einzige, was wirklich
funktioniert hat. Oder sie hören einfach gar nicht zu. Das kann natürlich auch sein.
Also, naja. Deine Stimme hat funktioniert und die Melodika, die ich gespielt habe,
über die anderen Geschichten. Die einzigen, das waren die Live-Geschichten. Alle elektronischen Geräte sind abgestürzt.
Aber ich war dann wie wenn man da mal diesen Schwenk dann über die Publikumsmassen sieht. Also wenn man selbst auf der Bühne ist, ist man ja mit anderen Dingen beschäftigt. Irgendwie da guckt man mal schnell irgendwie hoch. Irgendwie man ist ja doch sehr konzentriert und kann sich das jetzt nicht irgendwie so zurücklehnen und so mal angucken. Das geht dann eben halt nicht. Und wenn man die Aufnahmen dann sieht, wie viele Menschen da einfach stehen, das ist dann schon ein ganz komisches Gefühl. Also es ist beeindruckend, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen beängstigend, manchmal so. Also wenn man selbst da drinnen dann verschwindet irgendwie, und gerade wir dann eben halt meistens nur zu zweit auf der Bühne, Bühne riesengroß und stehen da, ich weiß nicht, wie viele Leute stehen da, 10, 15.000, so keine was, Ahnung, ja. Irgendwie so, sagen wir mal um die 15.000. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, ist beeindruckend, aber...
Oh Mann, ey, da fällt mir gerade noch ein, ey, der REM-Support in München.
Das stimmt.
War auch der Hammer. Da haben wir Support für REM gemacht auf deren Deutschland-Tour in München. Und das war deshalb so jetzt besonders erwähnenswert, weil das natürlich REM-Fans waren, die Wolfsheim eigentlich relativ wenig kannten, relativ wenig bis gar nicht. Und dann so zu merken, dass so während unseres Konzertes so immer mehr von den Leuten immer mehr klatschten auch so, und dann am Ende des Konzertes waren die wirklich fast klasse, war eigentlich jeder dabei, haben sie alle getanzt und alle geklatscht und so. Und so zu merken, wie du sie immer mehr kriegst eigentlich so mit dem Konzert, das war sehr erheblich mehr im Studio, als wir zum Beispiel auf der Bühne sind das ist frisst eigentlich den Hauptteil unserer Zeit, die Studioarbeit letztendlich. Also wenn man das ja, so mal aufteilt, wie viel Zeit wir für was investieren, ist es doch die Studiozeit, die den Löwenanteil dann einnimmt. Also wenn ich mir so unsere erste Studio-Session für die No Happy View überlege.
Ja, okay, da war es noch anders.
Ja gut, da war es noch anders. Okay. Da hatten wir 2 Wochen Zeit, eine gesamte LP einzuspielen und da haben wir eigentlich nur im Studio gewesen und
so in Schichten
auch. Und sie, dann hat der eine mal irgendwie 5 Stunden gepennt, während der andere noch ein bisschen was getan hat und so und dann. Ja, das war auch furchtbar.
Also das war furchtbar, das
so
das
mit war zwischendurch abstürzen auch noch, weil muss ja auch mal sein, gerade wenn das so unter Stress ist und das ist,
das geht nicht. Also das ist irgendwie, das klingt, ist heute dann glücklicherweise anders geworden, ja. Weil irgendwie das Budget dann natürlich ein bisschen höher sein kann irgendwie und wir ein länger im Studio sind, aber es ist dann irgendwie trotzdem kein Zuckerschlecken. Also weil das ist so, wenn man eben halt so ein Demo erstellt hat und wir sagen, das ist jetzt ein Song, der Text ist dazu da, man hat sich in diesen Song verliebt, das ist erstmal schon mal wahnsinnig schwer, eben halt auch diese Stimmung des Liedes, also im neuen Studio mit den neuen Einflüssen irgendwie zu erhalten, so. Das ist anstrengend, es noch zu perfektionieren. Das ist irgendwie halt wirklich so, das ist so ein bisschen Psychostress, sage ich jetzt einfach mal. Also weil du sitzt da teilweise irgendwie und meinst, scheiße, jetzt geht irgendwie die Grundidee verloren, kann man das so machen und hat irgendwie auch teilweise dann schlaflose Nächte.
Produzenten sind ja sehr daran gewöhnt, dass sie Musiker haben, die ihren Namen und ihr Gesicht dafür hinhalten müssen für ein Produkt und deswegen ist es natürlich klar, dass die auch das letzte Wort haben. Also es ist zumindest bei guten Produzenten oder professionellen Produzenten kein Problem. Du hast das Problem nicht, dass da jemand sagt, aber das will ich jetzt unbedingt, weil ich bin hier der Produzent. Das gibt's so nicht, weil ich bin der Musiker, ich stehe damit auf der Bühne, ich stehe damit in dem Video, ich stehe damit im Fernsehen und sonst wo. Ist jedem Produzenten auch klar, dass du als Musiker da das letzte Wort haben musst.
Also zumindest bei unseren Verhältnissen. Also es ist ja immer so, dass wir eben halt keine Boygroup sind, die irgendwie gesigned wurden von irgendjemandem, der sich das ausgedacht hat, sondern wir haben ja einen ganz anderen Status. Wir suchen uns die Produzenten ja auch aus. Es wird uns keiner aufs Auge gedrückt.
Also ich finde es immer hinterher ganz toll. Also wenn alles vorbei ist, dann finde ich es ganz gut. Und vorher finde ich es entsetzlich. Also eigentlich. So, weil das ist, man ist, es ist so angespannt. Es sind so viele Leute da, die so viel von allem erwarten. Und man darf dann diese Erwartung natürlich auch nicht enttäuschen. Und das muss dann alles irgendwie klappen. Dann hängt viel von der Verantwortung für so einen Gegner dann ja auch an einem selber und ist ganz furchtbar. Auch die sind lieb, die sind ultra lieb. Das sind, ich glaube, das sind die liebsten Fans der Welt. Also, weil die sind richtig nett und lieb und wenn es um Autogrammstunden geht oder so, die stellen sich alle an und auch in einer Reihe, da wird ja nicht gedrängelt und nicht geschubst und so. Also die sind echt klasse. Mega friedlich, voll lieb und richtig nett.
Ich glaube, das, was wir ausdrücken oder wie wir sind, das hat sich ein bisschen übertragen. Also dass sich das eben halt wirklich auch Gleichgesinnte in Teilbereichen dann auch wirklich dann zulegen. So, und dass sie es auch ein bisschen merken, dass wir eben halt ein bisschen zurückhaltender sind, dass wir eben halt das Private auch brauchen und eben halt keine, was weiß ich, Stars so zum Anfassen sind. Also was ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie völlig zurückziehen. Wir geben ja gerne Autogrammstunden. Es ist eben halt mal sehr interessant, da die Sachen zu hören. Es ist eben halt nett, dann eben halt einfach die Autogramme zu geben, aber die wissen auch irgendwie genauso, es hört irgendwo auf. Es ist eben halt nicht so, dass wir jetzt für alles zu haben sind irgendwie, weißt du so. Und es gibt da ja eben halt ganz andere Leute, die dann eben halt, auch wenn die alles tun würden, damit sie ja nur solche Autogrammstunden geben können oder sowas, weißt du so, würden alles mitmachen. Und das ist eben halt bei uns nicht der Fall.